Ihr Lieben, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich nutze jetzt hier gerade die Gelegenheit, ich strecke mich noch einmal durch. Ich habe noch die Giraffe mit Halsschmerzen im Kreuz oder den Versuch, die 22 darzustellen. Schön, dass ihr das mitgemacht habt. Wir haben zu Hause einen relativ großen Garten. Den haben wir vor 11 Jahren übernommen von den Voreigentümern. Und da war das ein sehr akkurater, sehr gepflegter Garten. Wir hatten gekratzte Wege, wir hatten so Buchsbäume, Kügelchen, wir hatten so spitz zulaufende, wir nannten die Zipfelmützen aus Buchsbaum. Und meine Frau und ich haben uns das angesehen, ganz kurz angesehen und dann festgestellt, das erinnert uns an den Münsteraner Zentralfriedhof. Das ist total schön, total pflegeleicht, aber das ist nicht unser Garten. Also haben wir uns für eine kontrollierte Verwilderung entschieden. Diejenigen, die unseren Garten kennen, wissen, wovon ich rede. Zu dem Plan gehörte es, eine Menge Obstgehölz zu pflanzen. Kleinere Bäume, auch größere Bäume, Obststräucher, alles Mögliche. Und vor gut 10 Jahren kam eine Marille dazu. Richtig schönes Gewächs, ganz schmackhaftes Obst, schön anzusehen, richtig, richtig toll. Wir hatten einen schönen Platz für unsere Marille ausgesucht, sonnig, mitten auf der Wiese, passte super. Und im Rahmen unserer gärtnerischen Fähigkeiten haben wir dieses Gewächs auch freundlich behandelt. Im ersten Jahr ist dieser Strauch nicht 1 Zentimeter gewachsen. Auch nicht im zweiten. Im dritten und vierten auch nicht. Und trotz mahnender Worte an den Baum passierte ehrlich gesagt gar nichts. Bitte? Der war am Leben, aber es tat sich nichts. Der Blätter kamen hinzu, aber nichts und keine einzige Frucht. Ja, und jetzt könnt ihr euch gerne überlegen, was hättet ihr mit so einem Strauch mitten bei euch im Garten gemacht? Ich komme am Ende der Predigt auf diese Geschichte zurück. Warum erzähle ich das? Ich habe euch einen Text ausgewählt heute, ein Gleichnis von Jesus, über das, glaube ich, nicht allzu häufig gepredigt wird und bei dem ich selbst meine Fragen hatte und mit dem ich mich näher beschäftigen wollte. Am Anfang, muss ich sagen, war ich mit dem Text nicht sehr glücklich. Da sind so eine radikale Aussage drin, aber im Laufe der Zeit wurde mir dieser Text immer lieber. Und der Text ist das Gleichnis vom Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Der Feigenbaum, der keine Frucht trägt. Dieses Gleichnis findet sich nur bei Lukas. Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis, also Jesus sagte ihnen dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Ihr seht da so einen Stich von Jan Leiken, so um 1700. Da sehen wir den Besitzer von dem Weingarten, wir sehen den Gärtner und in der Mitte diesen Feigenbaum. 2 Sätze, bevor ich in den eigentlichen Text reingehe. Was wir uns heute anschauen, ist ein Gleichnis. Und ich wollte uns nochmal daran erinnern, dass ein Gleichnis die Aufgabe hat, dass wir die damalige Lebenswelt der Zuhörer oder dass Jesus die damalige Lebenswelt der Zuhörer mit einer theologischen Wahrheit verknüpft hat. Die Zuhörer, meist Bauern, Fischer, die sollten ihre eigene Welt in dem Gleichnis erkennen und an ein paar Aussagen hängen bleiben, in denen Jesus etwas Unerwartetes oder vielleicht sogar etwas Unerhörtes berichtete. Ich kann also ein Gleichnis nicht von Anfang bis Ende nehmen und sagen, jeder Satz da drin ist eine kann ich übertragen, ich kann jeden Teil davon auslegen an einem Gleichnis, das ist nicht seine Aufgabe, an einem Gleichnis sollte die Erlebniswelt der Zuhörer, sollte daran angeknüpft werden und an ein oder zwei, drei Punkten sollten die Zuhörer hängen bleiben. Und ich glaube, das klappt auch heute noch. Auch wenn wir keine Bauern oder Fischer sind, wir lesen dieses Gleichnis und trotzdem merken wir, so an zwei, drei Punkten bleiben wir hängen. Spür das mal so selbst bei dir nach. Wo bleibst du hängen? Wo sind Dinge, wo du sagst, da würde ich jetzt gerne was zuhören? Ich habe drei Punkte gefunden, drei Punkte, die mir an dem Gleichnis aufgefallen sind, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Erster Punkt, der Feigenbaum steht im Weinberg. Das ist mir als erstes aufgefallen, dass der Feigenbaum in einem Weinberg steht. Und das passt eigentlich nicht wirklich zusammen. So ein Weinberg, das ist etwas Exklusives. So ein Weinberg war regelmäßig von einer Mauer umgeben, sollte Eindringlinge, sollte Tiere fernhalten. Die Erde war bearbeitet, die Steine mühsam, mühevoll beiseite geräumt. Vielleicht gab es einen Turm in dem Weinberg, vielleicht eine Kälteanlage. Jesaja 5 beschreibt uns, wie so ein Weinberg damals ausgesehen haben kann. Ich kann sagen, alles in einem Weinberg ist auf den Wein ausgerichtet. Und jetzt steht da ein Feigenbaum. Und jetzt müssen wir uns davor hüten, diesen Feigenbaum mit europäischen Augen des 21. Jahrhunderts zu sehen und zu sagen, ach wie toll, ein Feigenbaum, ach wie exotisch, wie schön. In Israel war der Feigenbaum ein sehr geschätzter Fruchtbaum, aber eben auch ein sehr verbreiteter, alltäglicher Fruchtbaum. Der wuchs überall. Relativ wenig anspruchsvolles Gewächs. Und ein Gewächs, muss man sagen, das mit dem Anlass des Weinberges, Wein zu keltern, erstmal wenig zu tun hat. Und dennoch verrät uns der Text, schaut in den Vers 6, dass der Feigenbaum im Weinberg gepflanzt wurde. Das heißt, der Weingartenbesitzer hat ihn offensichtlich absichtlich gepflanzt oder pflanzen lassen. Einen Feigenbaum in einem Weingarten. Da steht dieser Baum, absichtlich gepflanzt, der da eigentlich nicht hingehört. Das mosaische Gesetz kennt strenge Vorschriften, was die Israeliten im Weinberg anpflanzen durften. Interessanterweise gehört ein Feigenbaum dazu. Ein Feigenbaum war eine der wenigen Gewächse, die auch in einem Weingarten wachsen dürften. Es mag viele Gründe haben. Der Feigenbaum, man sieht es oder hat es eben gesehen in dem Stich, den ich euch angeworfen habe, der ist höher als die Weinstöcke. Das heißt, der spendet Schatten für die umliegenden Weinstöcke. Seine Äste können Rankhilfen für den Wein sein. Also es war gar nicht selten, dass ein Feigenbaum auch in einem Weinberg mitstand. Weinstöcke, Feigenbäume, das zusammen, das waren in Israel Zeichen für Wohlstand, für Frieden, für Fruchtbarkeit. Zurück zum Gleichnis. Beim Gleichnis muss ich mich immer fragen, welche Person oder Gruppe durch irgendeinen Teil von diesem Gleichnis repräsentiert wird. Also stellte sich mir die Frage, wer ist dieser Feigenbaum? Wofür soll dieser Feigenbaum im Weingarten stehen? So ein bisschen abstrakter, wofür steht derjenige, der da so raussticht aus der Menge im Weingarten? Ganz viele Weinstöcke, jetzt steht da ein Feigenbaum zwischen. Wenn wir da in die Bibel schauen, wird der Feigenbaum in mehreren Texten des Alten Testamentes für das Volk Israel verwandt. Das finden wir bei Hosea, das finden wir bei Jeremia. Der Gedanke, dass der Feigenbaum das Volk Israel repräsentiert. Oder in dem Verständnis, das passt, wählt sich Gott ein Volk aus, das anders ist als seine Umgebung, das anders sein sollte als seine Umgebung. Und er pflanzt es absichtlich in diesen Weinberg. Dann spricht Jesus in diesem Gleichnis also über das Volk Israel, das von Gott auserwählt wurde, das anders sein sollte. das nochmal übertrage, wie lange geht der Besitzer vom Weinberg dahin und sucht Frucht? 3 Jahre. Auch das passt, ne? Auch das passt mit dem öffentlichen Wirken von Jesus in Israel übereinander. Jetzt sollten wir uns aber nicht zurücklehnen und sagen, ach super, Israel hat jetzt mit uns nichts zu tun. Denn ich kann so ein Gleichnis, auch das ist Teil eines Gleichnisses, auch aus dem damaligen Kontext rausnehmen und auf uns heute übertragen. Das ist der Bibeltext, spricht natürlich auch zu uns heute. Und dann kann ich dich und mich in diesem Weinberg erkennen, als Feigenbaum. Ich frage euch mal direkt, ist das nicht so, dass ihr euch manchmal fühlt, als würdet ihr nicht so wirklich in eure Umgebung reinpassen, mit dem, was ihr glaubt, was euch wichtig ist, was so eure Werte sind, bei der Arbeit, mit den Kollegen, im Studium, manchmal in der eigenen Familie, irgendwann, ja vielleicht sogar in der Gemeinde. Ab und zu ist man so der Komische, der anders ist als die ganze Umgebung. Vielleicht fremdeln wir manchmal mit unserer Umgebung, mit den Sachen um uns herum. Also, wir stehen im Weinberg, überall um uns herum Wein und zwischendrin wir als Feigenbäume. Aber auch diese Feigenbäume, auch wir, sind gepflanzt in dem Weinberg. Und wir dürfen davon ausgehen, wir sind absichtlich gepflanzt. Also kann man sagen, du gehörst dahin, wo du gerade bist, auch wenn deine Umgebung vielleicht anders ist als du. Der Weinbergbesitzer hat den Baum hier, und auch das verrät uns der Text in Vers 6, in einer ganz bestimmten Erwartung gepflanzt. Ihm ging es gar nicht um den Schatten, ihm ging es gar nicht um die Rankhilfe. Ihm ging es darum, dass der Baum Früchte trägt. Es wird also Zeit, dass wir den Auftrag von dem Feigenbaum näher in den Blick nehmen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Der Feigenbaum steht nämlich in einer fruchtbaren Umgebung. Der Weinbergbesitzer pflanzt also etwas, was besonders ist, was hervorsticht, in eine fruchtbare Umgebung. Der Weinberg hat alles, was es braucht, damit ein Feigenbaum darin wachsen kann. Wein natürlich, aber auch der Feigenbaum. Also eine gehegte Umgebung, gute Erde, Schutz. Im Gleichnis hier scheint das ein fruchtbarer Weingarten zu sein. Wenn ich hier also einen Baum pflanze, dann darf ich ja wohl erwarten, dass dieser Baum wächst und dass der Frucht bringt, oder nicht? Der Weinbergbesitzer jedenfalls, der erwartet diese Frucht von dem Baum. 3 Jahre lang geht er zu diesem Baum hin und findet keine Früchte. Und dass ein Feigenbaum 3 Jahre keine Früchte trägt, das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Besonderheit. Da hat der Besitzer des Weingartens viel Geduld bewiesen. Nochmal zurück ins Gesetz des Mose. In den ersten 3 Jahren, nachdem ein Baum gepflanzt wurde, ein Fruchtbaum, durfte man ihn gar nicht ernten. Das heißt, der Baum, der Feigenbaum, zu dem unser Weinbergbesitzer hingeht, der ist mindestens schon mal 6 Jahre alt. 6 Jahre keine Früchte. Wie kann er 6 Jahre in der Erde stecken und fruchtlos bleiben? Um den Baum herum scheint das ja alles zu klappen. Der Wein scheint zu sprießen. Ansonsten hätte unser Weinbergbesitzer sicherlich einen anderen Grund zur Sorge. Aber er geht zu dem Baum hin und sagt, der trägt keine Frucht. Was ist also das Problem? Lebt der Baum noch? Ist die Frage, die war gerade eben zu meinem Fruchtbaum bei uns im Garten haben, zu meiner Marille. Auch hier darf man sich fragen, was ist das Problem mit dem Baum? Stimmt mit dem etwas nicht? Und ich glaube, wir sind, gleich Christian, und ich glaube, hier sind wir ganz, ganz schnell und haben gedanklich schon die Axt dabei. Ja, der Baum steht da, der steht da jahrelang, dann hauen wir ihn halt ab. Und so sagt auch der Besitzer des Weinberges, hau ihn ab. Ziemlich harsch, aber ehrlich gesagt, hey, total nachvollziehbar. Eigentlich eine rationale Entscheidung. Wozu soll der Baum den Boden auslaugen? So ein Feigenbaum ist groß, der zieht viel Wasser, der zieht viel Nährstoffe. Insofern raus damit. Und das steht im Urtext da auch tatsächlich, da steht nicht nur hau ihn ab, da steht eigentlich hau ihn raus, also mitsamt der Wurzel raus damit. Das ist ein hartes, aber ein nachvollziehbares Urteil über etwas, was im Garten Platz und Nährstoffe wegnimmt. Das kann ich euch beruhigen, das hier ist kein botanischer Lehrtext und die Ausflüge in die Botanik soll auch gut damit sein, sondern es ist ein Gleichnis. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn ursprünglich Israel, heute wir, der Feigenbaum im Weingarten sind, wer ist denn der Besitzer des Weingartens? Wer ist derjenige, der uns gepflanzt hat, der Frucht erwartet und der über den Baum das Urteil spricht, wenn er keine Früchte bringt? Ihr ahnt es schon, das ist Gott. Das ist Gott, das ist derjenige, der souverän ist, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, derjenige, der pflanzt und derjenige, der herausreißt. Und spätestens jetzt bildet sich bei mir, vielleicht bei euch auch, ein Kloß im Hals, wenn ich überlege, das ist ein Gleichnis, das kann ich übertragen auf uns. Und diesen Kloß, vermute ich, werden auch die Zuhörer des Gleichnisses damals gespürt haben. Was für so einen Baum relativ leicht zu entscheiden ist, raus damit. Was bedeutet das, wenn ich das auf dich und mich übertrage? Glauben wir, dass Gott uns in den Weingarten gepflanzt hat? Glauben wir, dass er uns in eine fruchtbare Umgebung gestellt hat? Darf er dann auch erwarten, dass wir Früchte tragen? Und ich fürchte, die Antwort auf all diese Fragen ist ja, darf er. Ja, darf er. Als Christen leben wir in Gemeinschaft miteinander, das lieben wir, das ist schön, toll, euch sonntags zu sehen, mit euch Kaffee zu trinken, in den Hauskreisen. Das ist so ein bisschen unser Gewächshaus hier, unsere Sicherheitszone. Klar, auch hier gibt es dann und wann Ärger, aber das ist ehrlich gesagt nicht viel. Wir haben die gleichen Werte, wir sind hier miteinander Familie und sind die gleichen Dinge wichtig. Aber wir sind natürlich auch in die Welt gestellt. Arbeitsplatz, Freundschaften, Familie, Orte, die vielleicht nicht ganz selbstverständlich so eine Sicherheitszone sind, wo wir der irgendwie komische Feigenbaum im ansonsten normalen Weingarten sind. Glauben wir, dass Gott auch in so einer Umgebung die Voraussetzungen dafür schafft, dass bei uns Frucht wächst? Auch wenn es nicht so schön kuschelig, christlich angenehm ist, sondern ein bisschen mehr Wind, ein bisschen rauer? Die Bibel sagt, wir lernen nicht nur aus Liebe und Gemeinschaft, sondern auch, gehen wir ins andere Extrem, aus Leid und Bedrängnis. Und trotzdem ist das Gottes Weingarten. Gottes Weingarten, in den er uns hineingestellt, hineingepflanzt hat. Wo die Bedingungen dafür gegeben sind, dass wir Frucht bringen können. Es ist alles da. Es ist alles vorbereitet. Wir können Frucht tragen. Jetzt stellt sich die Frage, was heißt das, Frucht tragen? Was ist diese Frucht, die wir bringen sollen? Erste Assoziation, wenn es um Frucht geht, die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine ganze Menge. Da haben wir schon mal gut zu tun. Wie sieht es damit in deinem Leben aus? In meinem ist manches davon ehrlich gesagt Baustelle. Und zwar von der Art, die gerne zu Ferienbeginn auf der Autobahn eingerichtet wird. Ihr kennt diese Baustellen. Da stellt man erstmal ganz viel hin und dann passiert zumindest sichtbar nicht allzu viel. Vielleicht ist es bei euch ähnlich. Gehen wir noch einen weiter. Wenn wir in den Kontext schauen von diesem Gleichnis, wann erzählt das Jesus, kommen wir auf den Anfang von Lukas 13 zurück. Verse 1 bis 5, ich habe es euch nicht als Text mitgegeben, da berichtet Jesus, oder da verhält sich Jesus zu zwei heftigen Schicksalsschlägen, die in damaliger Zeit passiert waren, wo Leute umgekommen sind. Und er wird gefragt, ob dieser Tod der Menschen dort, diese Schicksalsschläge, ob das etwas mit der Schuld der Getöteten zu tun hat. Und Jesus sagt zweimal, ich sage euch, nein. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wenn ihr nicht Buße tut. Also der Kontext legt nahe, die Frucht, die hier in dem Gleichnis gemeint ist, fängt bei uns an. Das ist unser Herz. Da geht es um Buße, um Umkehr. Damit aufzuhören, was man als falsch erkannt hat. Eine 180-Grad-Wende. Weg vom bösen Tun. Und ganz ehrlich, das wissen wir alle, das ist mitunter schwer. Gott hat die Bedingungen geschaffen, unter denen du, unter denen ich wachsen können. Er hat uns bewusst in unsere Umgebung reingestellt. Die Grundvoraussetzungen sind da. Und wenn er jetzt Buße, wenn er jetzt Umkehr fordert, dann ist es letztlich zumindest auch unsere Sache, was wir daraus machen. Ob wir unsere Krone abgeben, die wir tragen. Oder auch nicht. Ob wir uns dazu entscheiden, von dem Abstand zu dem, was wir als falsch erkannt haben. Ich persönlich, ich habe immer wieder Umkehr nötig. Und ich wette du auch. Und das Gleichnis sagt uns, Gott erwartet das von uns. Der Weingutbesitzer, der kommt und der sucht nach Frucht bei dir und bei mir. 3 Jahre kommt er diesem Gleichnis. Und Gott ist ganz Gott. Punkt. Er ist ganz gerecht. Er sucht gründlich. Aber wenn er nicht findet, dann kann er nicht beide Augen zudrücken, weggucken und sagen, ja, passt schon. Sondern Gott ist ganz gerecht. Er sucht ausdauernd, aber er hat die Erwartung. Und dieser Erwartung sollten wir alle entsprechen. Und das Gleichnis, und das ist der Punkt, an dem ich ja wirklich Mühe hatte, mich manchmal durchzubeißen, durch dieses Gleichnis. Das Gleichnis wird hier sehr harsch. Wenn der Baum die Frucht nicht bringt, dann hau ihn raus. Beißt sich das mit unserem Bild von Gott, das wir haben? Ist Gott so? Was bedeutet das? Wir werden rausgehauen. Geht das nicht so Richtung Werksgerechtigkeit? Wir müssen was tun, damit Gott uns liebt? Nur wenn ich das und das tue, dann bin ich gerettet? Das sind ganz viele Fragen. Ich kann hier erstmal sagen, das sind Gottes Erwartungen, wie ich sie aus diesem Gleichnis rauslege. Und das ist ein ganz elementarer Wesenszug von Gott, Gerechtigkeit. Ein gerechter Richter, Gerechtigkeit herzustellen. Und wenn ich das Gleichnis nur bis da lese, dann ist das ein Gleichnis für den Richter, der kommen wird. Der gucken wird, bringst du Frucht, ja oder nein? Ich lese das als Aufforderung zur Buße und zur Umkehr. Das schreckt mich auf, das lässt mich vielleicht ein Stück weit unwohl zurück, aber das sind die Worte von Jesus. Punkt. Mit denen wollte er seine Zuhörer aufschrecken. Zeit, dass wir uns die dritte Person in dem Gleichnis anschauen, nämlich den Gärtner. 3. Punkt. Wenn es nicht klappt mit der Frucht. Im Gleichnis hatte der Besitzer des Weinbergs einen Gärtner engagiert. Ein Gärtner, der sich regelmäßig um den Weingarten kümmert. Also letztlich ein Angestellter des Weinbergbesitzers. Und dieser Angestellte, der hört erstmal bis Vers 8 nur zu. Der ist der Gesprächspartner und vielleicht hat er den Besitzer des Weinbergs in den letzten 3 Jahren auch miterlebt, als der gekommen ist und nach Frucht beim Feigenbaum gesucht hat. Im Gleichnis verlässt der Gärtner jetzt seine Rolle und er tritt dem Weinbergbesitzer entgegen. Lass ihn doch noch dieses Jahr, sagt er. Schenk ihm noch ein bisschen Aufschub, bis du ihn raushaust oder ihn raushauen lässt. Noch ein bisschen Aufschub? Im Ernst? Wenn dieser Feigenbaum in den letzten 3 Jahren und realistisch mosaisches Gesetz eher 6 Jahren keine Frucht gebracht hat, warum sollte ich noch 1 Jahr warten? Feigenbäume sind relativ simple Bäume, zumindest in Israel. Du steckst sie in die Erde und sie bringen Frucht. Der Gärtner verspricht nun etwas ganz Außergewöhnliches. Vers 8. Ich will den Baum umgraben, also um den Baum rumgraben, und ich will ihn düngen, also die Erde lockern, den Boden nochmal verbessern. Und ich wette, dass darüber die damaligen Zuhörer von Jesus total erstaunt waren. So ein Aufwand für einen 0815 Feigenbaum? Für einen wertvollen Weinstock, von mir aus. Aber für einen Feigenbaum? Raus damit! Neuen Baum, vielleicht an anderer Stelle, das wäre botanisch die sinnvollere Lösung gewesen. Aber den Boden lockern, düngen, das macht man nicht für so einen normalen Feigenbaum. So viel extra Aufwand, den der Gärtner hier verspricht. Aber im Ergebnis stellt er sich unter das Urteil des Weinbergbesitzers. 1 Jahr und dann schauen wir mal, ob er Frucht bringt. Das Gleichnis wird nicht bis zu Ende erzählt. Wir wissen also nicht, wie es dem Feigenbaum ausgeht, wie die Geschichte mit dem Feigenbaum ausgeht. Vers 9 sagt allerdings, wenn er in 1 Jahr keine Frucht bringt, so soll der Baum rausgehauen werden. Und auch hier müssen wir natürlich fragen, der Gärtner. Wer ist das eigentlich? Wer wird symbolisiert durch den Gärtner? Und auch das ist euch wahrscheinlich schon aufgegangen, der Gärtner hier im Gleichnis, das ist Jesus. Jesus, der an dir und mir interessiert ist, der den Extraaufwand betreibt, damit wir in die Lage versetzt werden, wirklich Frucht zu bringen. Jesus, der nicht nur den Boden auflockert, nicht nur düngt, sondern am Ende sein Leben gegeben hat. Sein Leben gegeben hat, damit du und ich frei von Schuld werden können und zur Umkehr befähigt werden. Das ist der Gärtner. Jesus ist der Gärtner. Er sorgt sich um den Baum, er will, dass der Baum Frucht bringt und ist bereit, dafür alles zu geben. Was heißt das jetzt? Wir haben den Weingartenbesitzer, wir haben den Gärtner. Stehen die jetzt gegeneinander? Ist das jetzt vielleicht Gott des Alten Testamentes, Gott des Neuen Testamentes? Vorsicht, das ist ein Gleichnis. Und ich glaube, an der Stelle wird das Gleichnis gerade in dem Verhältnis von Vater und Sohn vielleicht ein bisschen unscharf. Stehen die gegeneinander? Nein. Gerade in diesem Nebeneinander von Gott Vater und Jesus dem Sohn passt die Ausgangslage nicht. Jesus ist nicht der Angestellte von Gott. Sie sind getrennt und gleichzeitig verbunden. Jesus, da wiederum passt es, stellt sich unter den Willen des Vaters. Das macht er im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das passt dazu, dass hier der Gärtner im letzten Vers, Vers 9, das Urteil des Besitzers nicht aufhebt und sagt, passt schon, sondern dass er sagt, es ist ein Gnadenaufschub. Gott selbst zeigt uns durch seinen Sohn Gnade. Und das ist der zweite Wesenszug Gottes, der aber zu dem anderen dazugehört. Ja, Gott ist Richter. Ja, Gott ist gerecht. Und ja, Gott ist Jesus. Gott ist auch Gnade. Also Richter, aber auch Gnadeschenker. Und so ist dieses Gleichnis nicht nur ein Gleichnis von Gericht und von Umkehr und von Buße, sondern auch ein Gleichnis von Gnade und ein Gleichnis von ganz vielen Möglichkeiten, was in diesem Jahr mit der extra Liebe von Jesus aus diesem Feigenbaum noch werden kann. Was Jesus an dir, an mir tun kann. Schaut euch mal an, was Jesus mit seinen Jüngern tut. Letzte Woche hat uns Martin mit auf die Reise genommen und wir haben uns Petrus näher angeschaut. Der gleiche Petrus, der aufs Wasser gestiegen ist, fast untergegangen wäre, der für Jesus das Schwert ergriffen hat, kurz darauf aus Angst ihn verleugnet hat. Der gleiche Petrus hat durch die Nähe von Jesus und durch seine Liebe und durch das Annehmen von seinem Tod so viel Frucht getragen. Er predigt und tausende Menschen kommen zum Glauben. Wer in der Nähe von Jesus ist, das ist meine feste Überzeugung, wer in der Nähe von Jesus ist, der kann wirklich überall Frucht bringen. Wir haben durch Jesus eine Zeit der Gnade. Während dieser Zeit der Gnade sind wir aufgefordert, Frucht zu bringen. Nicht alleine. Durch ihn. Mit ihm. Er kann Menschen verändern. Er kann im wahrsten Sinne des Wortes vom Saulus zum Paulus machen. Das kann er mit dir, das kann er mit mir. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, waren mir drei Punkte heute wichtig. Erster Punkt: Gott pflanzt dich ganz bewusst in Situationen, in denen du wachsen kannst. Das ist nicht immer einfach, aber Gott pflanzt uns in Situationen, in denen wir wachsen können. Ich rede nicht von missbräuchlichen Situationen, ich rede nicht von Dingen, die Grenzen überschreiten, das will ich nicht gut reden. Aber dein normales Leben, deine Schwierigkeiten, mit denen du umgehst, das sind Situationen, in denen du wachsen kannst. Zweiter Punkt. Wir sind aufgefordert, Frucht zu bringen. Und dieses Fruchtbringen, das beginnt bei mir selbst. Da spielt Buße eine wichtige Rolle. Und dritter Punkt. Jesus sorgt sich um mich und um dich. Er gibt uns die Kraft, zu wachsen und Frucht zu bringen. Und dafür hat er sogar sein Leben gegeben. Ich komme zurück zu der Geschichte vom Anfang mit der Marille bei uns im leicht chaotischen Garten. Es ist tatsächlich genauso passiert. Ich habe vor ein paar Tagen, ist keine Woche her, meine Frau gefragt, hör mal, was ist denn eigentlich aus der Marille geworden? Die Geschichte hat leider kein Happy End. Meine Frau hat sie rausgehauen. Aber wir haben uns beide vorher nicht gut um diese Marille gekümmert. Es bleibt zu gestehen. Aber auch hier, selbst hier ist Raum für Gnade. Ich habe bei der Gelegenheit von meiner Frau erfahren, wusste ich nicht, dass wir auch einen Feigenbaum haben. Und um diesen Feigenbaum wollen wir uns jetzt besonders gut kümmern. Amen.